Wir haben Anfangsjahr miteinander mit den Reformen angefangen beim Südreich von den verschiedenen Königen, mit dem Asa, nachher der Josaphat, dann der Hiskia und heute kommen wir noch zum Josia. Und Josia bedeutet, der Herr möge heilen, und darum habe ich das gerade als Titel genommen oder als Überschrift, weil das die Bedeutung von seinem Namen ist. Und immer wenn der König auftreten ist, hat das Volk Israel gewusst, was sein Name bedeutet. Das war bei ihnen noch anders als bei uns. Bei ihnen hatten die Bedeutungen mehr Bedeutung gehabt, als das bei uns einen Namen hat. Und darum war das bekannt gewesen. Er war der letzte gottesfürchtige König im Südreich. Nachher sind noch 4 Gottlose gekommen, nur noch relativ kurze Zeit, miteinander noch 23 Jahre, die sie gewirkt haben. Und nachher ist auch das Südreich in Gefangenschaft geführt worden, in die babylonische und nicht in die assyrische. Wenn ich das politische und das wirtschaftliche Umfeld von damals ganz kurz mit 2 Strichen aufzeige, so denke ich, sind wir ganz in einer ähnlichen Situation mit der Schweiz, wie dort mal Israel war. Der internationale Handel ist über Israel abgelaufen. Es war einfach ein bisschen Drehscheibe gewesen, sind es von Norden nach Süden und von Süden nach Norden ist immer wieder durch Israel durch. Das heisst, da sind sie immer betroffen. Es war wie ein Boot im Weltenmeer, wo von diesen Wellen nicht viel dagegen machen konnte und einfach von denen immer wieder hin und her geworfen worden ist, in diesem Strudel. Während der Regierungszeit von Josia 640 bis 609 vor Christus, wo er regiert hat, war noch im Moment in der Herrschaft von den Assyrern, aber die waren wie ein sinkender Stern, das war am Untergang. Also Assyrien war für sie nicht mehr eine Bedrohung und das haben sie auch gewusst von der Prophetie her, dass für sie Babylon eine Bedrohung wird sein. Parallel dazu war aber Ägypten immer noch ein bisschen da als Macht und im Hintergrund hat sich bereits das Mesopersische Reich angefangen aufzustellen. Also man sieht, die Weltgeschichte war alles im Moment ein bisschen Bewegung, alles hat ein bisschen gedreht und keiner so richtig gewusst, was her will. Und wenn wir heute bei uns schauen, wir sind mitten im EU-Raum und selber gehören wir nicht dazu und gleich sind wir irgendwo Drehscheiben und der Spielball auch von innen entscheidet, wo wir manchmal nicht sehr viel dazu beitragen oder umgehen. Ich möchte 3 Hauptgedanken versuchen herauszugreifen. Der erste, ja, den auch schon erwähnt habe, mir ist der wichtig, einfach immer wieder bei diesen Reformen, das ist Kompromisslosigkeit. Politik ist auf Kompromiss aufbauen und da ging es gar nicht ohne Kompromiss. Man muss versuchen, von diesen verschiedenen Meinungen und von diesen verschiedenen Parteien irgendwie den besten gemeinsamen Weg zu gehen. Aber sobald wir in Glauben hingehen und zum Wort Gottes, hört für mich der Kompromiss in den meisten Punkten auf. Dann haben wir einfach den Willen Gottes, wo Fakt ist, wo da steht, und entweder tun wir dem folgen, tun wir uns dem unterordnen, oder dann gehen wir einen eigenen Weg. Und da gibt es nicht irgendwie eine Grauzone oder etwas zwischendrin. Wie die Bibel ja auch nur 2 Ziele aufzeigt, Himmel oder Hölle. Und ich bin schon von manchem gefragt worden, ja, gibt es nichts zwischendrin? Ich will irgendwie etwas zwischendrin, will ich anstreben. Und da muss ich sagen, nein, das gibt es nicht. Es gibt einfach Himmel oder Hölle und die Betner sind nur Freiwillige und das wird das sehr Schöne sein. Weil jeder, der nicht in den Himmel will, hat sich freiwillig für die Hölle entschieden. Jetzt Josia, ich will die ersten 8 Vers lesen aus dem 2. Chronik 34 und dann noch Vers 14 bis 21 und am Schluss dann beim 3. Teil noch der Schluss vom Kapitel. 2. Chronik 34, ab Vers 1. 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und er ging auf den Wegen seines Vaters David und wich nicht zur Rechten noch zur Linken ab. Und im 8. Jahr seiner Regierung, als er noch ein Junge war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und den Ascherim und den geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. Und man riss die Altäre der Balim von ihm nieder und die Räucheraltäre, die sich oben auf ihnen befanden, hieb er um. Und die Ascherim und die geschnitzten und gegossenen Bilder zerschlug und zermalmte er und streute sie auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Und die Gebeine der Priester verbrannte er auf ihren Altären. So reinigte er Juda und Jerusalem, auch in den Städten von Manasse und Ephraim und Simeon bis nach Naphtali hin, in ihren Trümmern ringsum riss er die Altäre nieder. Und die Ascherim und die Götzenbilder schlug er in Stücke und zermalmte sie, und alle Räucheraltäre hieb er um im ganzen Land Israel. Dann kehrte er nach Jerusalem zurück. Und dann kommt das 18. Jahr von seiner Regierung, wo er 26 war, wo er angefangen hat, den Tempel zu reinigen und nachher den Tempel wieder aufzubauen. Und jetzt will ich aber im Vers 14 weiterlesen. Und als sie das Geld herausnahmen, das in das Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Da hob Hilkia an und sagte zu dem Schreiber Schaffan: Ich habe das Buch des Gesetzes im Hause des Herrn gefunden. Und Hilkia gab das Buch dem Schaffan, und Schaffan brachte das Buch dem König. Und außerdem erstattete der König Bericht und sagte: Alles, was der Hand deiner Knechte übergeben worden ist, das tun sie. Sie haben das Geld, das sich im Hause des Herrn befand, ausgeschüttet und es in die Hand derer gegeben, die zur Aufsicht eingesetzt sind, und in die Hand der Werkführer. Und der Schreiber Schaffan berichtete dem König weiter: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben, und Schaffan las daraus dem König vor. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König befahl Hilkia und Hikam und dem Sohn Schaffans, Abdon und dem Sohn Michas und dem Schreiber Schaffan und Assia, dem Knecht des Königs, und sagte: Geht hin, befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen in Israel und Juda wegen der Worte des Buches, das man gefunden hat. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der sich über uns ergossen hat, weil unsere Väter das Wort des Herrn nicht beachtet haben, um nach allem zu tun, was in diesem Buch aufgeschrieben ist. Bis so weit fang. Wenn ich zu der Kompromisslosigkeit komme vom Josia, so steht da in den ersten zwei Versen das schöne Zeugnis, wo Gott über ihn sein und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Das ist der erste Punkt, er tat, was recht war. Und das ist nicht das Zeugnis von seinen Zeitgenossen, das ist nicht das Zeugnis von eben einem gut wollen, sondern es ist das Zeugnis von Gott über sein Leben. Und ich habe mich dann gefragt, was hat Gott über mein Leben einmal für ein Zeugnis? Oder schon heute? Tut er über mich das Gleiche sagen? Er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Oder sagt er über mich das gleiche Zeugnis, wie wir dort mal über den Josaphat haben müssen sagen, er neigte zu Kompromiss. Oder er hat Kompromiss gemacht mit der Welt und mit all diesen Trieben und mit all diesen Sachen. Er kennt unsere Motive, er kennt unsere Situation, in der wir drin sind, und wohl uns, wenn wir einfach klar und kompromisslos in seiner Nachfolge sind, ungeachtet, was es kostet. Ja, einen Bericht gelesen von einem Bub, ich weiss nicht mehr wie alt, aber er war nicht alt, vielleicht auch 10, 11, vielleicht in einem ähnlichen Alter, in China. Der ist eingeladen worden in eine Mission und hat die Geschichte gehört über Jesus. Er hat sich bekehrt, und dann, wo die Heim wieder mal ein Anlass war und der Vater war noch Hindu oder irgendeine andere Religion, hat er ihn mitgenommen oder wollte mitnehmen, und dann sagt der Bübel: Nein, ich bete deine Götter nicht mehr an. Und dann sagt der Vater zu ihm: Sohn, wenn du wieder in den Gottesdienst gehst von denen, wenn dir die den Kopf so verdreht und du jetzt einen fremden Gott hast, den ich nicht glaube, tue ich dir mit meinem Bier die Füße abhacken. Der Bub hat überlegt und dann hat er müssen sagen, nein. Mein Herr Jesus hat mir viel mehr gegeben und er wartet, bis ich komme. Wenn der Vater das machen will, ich werde gleich gehen. Er hat am Sonntag drauf, der Vater ist am Samstag weggegangen für Geschäftlichkeiten und er gewusst, er kommt erst am Montag wieder, hat er die Mutter gefragt, darf ich wieder gehen. Die Mutter war Angst und Bang, sie hat gesagt, du weißt, was dir passiert. Und dann sagt er, ich weiss es, aber weisst Mutter, der Herr Jesus wartet auf mich. Ich will gleich gehen, ich brauche das. Er ist gegangen, der Vater hat die Nachbarn beauftragt, zu überwachen, ob er geht oder nicht. Und als er heimgekommen ist, haben dem Nachbarn gesagt, der Bübel ist gegangen wieder. Dann hat er ihn gerufen, hat ihm gesagt, hol das Bieli, hat der Bübel das Bieli geholt. Dann ist er mit ihm rausgelaufen, vor die Tür hin, und dann hat er das Bieli eingesteckt und gesagt, los, ich lasse hier stecken. Wenn du das nächste Mal zu dieser Tür rausgehst und an dem Bieli vorbeilaufst, weiss, was ich dir gesagt habe. Es wird passieren. Der nächste Sonntag ist wieder gekommen. Der Bube hat gesagt, der Herr Jesus wartet auf mich. Wenn ich schon jetzt rüber kann zu ihm, dann freue ich mich drauf. Ich gehe gleich. Absolute kompromisslose Haltung von einem Schulkind. Er ist gegangen, als er heimgekommen ist, nimmt der Vater das Bieli und dann gibt es einen Klapf und es ist wie ein Feuerball, der vom Himmel runterkommt und ihr Haus brennt lichterloh. Und der Mann ist schwer verbrannt worden, grosse Brandwunde gehabt. Und dann schreit er noch und ruft, holt Mission zur Hilfe, die müssen uns helfen. Mission ist gekommen, sie haben den Bub und die Mutter können retten, aber ihn nicht. Gott greift nicht immer so ein. Manchmal lässt es passieren, dass dann auch der Gläubige umkommt. Aber mir hat es gefallen oder es beeindruckt mich einfach die kompromisslose Haltung, wo der Bub hatte, wo der Glaube etwas kostet. Bei uns kostet der Glaube noch nichts. Bei uns kannst du gut in der Nachfolge sein und dein Leben steht noch nicht auf dem Spiel. Vielleicht hast du mit der Stelle am einen oder anderen Ort das Problem. Der zweite Punkt, den er da positiv zu einem sagt, steht, er wandelte in den Wegen seines Vaters David. Der David war weit zurück, 1000 vor Christus, jetzt sind wir 640 vor Christus, also fast 350 Jahre. Früher hat der David gelebt. Aber er war für den Josia ein Vorbild gewesen. Sein Vater Asa war kein Vorbild gewesen. Das war absolut ein gottloser König, der nach 2 Jahren Regierung umgebracht worden ist. Und jetzt kann ich die Frage kommen, woher hat er denn den Glauben gehabt? Und da sagt das Buch der Könige, sagt es, dass seine Mutter Jedida geheissen hat. Und die Jedida, nehme ich an, das war eine gottesfürchtige Frau. Die hat nicht ein schönes Gespann mit ihrem gottlosen Ehemann. Da ist manchmal Spannung drin gelegen in der Luft. Da ist manchmal, was anders haben gesehen, die zwei. Aber sie ist ihren Weg gegangen und sie hat ihren Sohn in den Wegen Gottes unterrichtet. Und als nach 2 Jahren der Mann auf die Seite da worden ist, durch einen Mordanschlag, der passiert ist, ist sie mit dem Sohn allein gewesen. Und der Sohn steht mit 16, hat er sich bewusst dem Gott zugewendet. Das heisst, er hat ein Vorbild gehabt in der Geschichte. Es ist schön, wenn wir nicht nur in der Geschichte Vorbilder haben. Die Bibel ist voller Vorbilder, die wir nehmen können. Hebräer 11 zeigt uns ein paar von diesen Glaubenshelden. Sondern es ist schön, wenn wir auch in der Gemeinde Vorbilder haben. Und da möchte ich Gott die jüngeren Gläubigen ermutigen, einfach auch Vorbilder zu sein. Weil unsere Kinder schauen auf euch. Die nennen sich ihre Vorbilder selber und das sind in der Regel diejenigen, die 5 Jahre älter sind oder ein paar Jahre mehr oder weniger, einfach die ein bisschen älter sind. Da ist der Vater sowieso zurückgeblieben und jenseits von Gut und Böse. Aber das Vorbild, das wenig älter ist. Und wie wohl und wie schön ist es, wenn es dann die Vorbilder ihnen den Weg auch zeigen. Und das Dritte noch, er wich nicht und dann steht dort weder zur Rechten noch zur Linken. Und das kennen wir auch vom politischen her gut, die beiden Parteien, die beiden Seiten, rechts oder links. Und die Bibel kennt das auch. Und ich denke, es ist identisch. Rechts abweichen ist in eine Gesetzlichkeit und in eine Struktur. Regularien, wo manches vorgeschrieben ist, wo man biblisch nicht belegen können, wo ich die Hände binden und links abweichen, ist in einer Welt, die manches auftut, wo man biblisch auch nicht belegen können, wo es Freiheiten gibt, wo es die Bibel nicht zeigt. Und der Josia ist auf B-Seite nicht abgewichen. Er ist auf dem Weg Gottes geblieben, kompromisslos. Man sieht nachher, wie er angefangen hat mit 16 und nachher mit 20, steht im 12. Jahr, fing er an, zuerst in Juda und Jerusalem, dort wo er gewohnt hat, und nachher ist er gegen rausgegangen, gegen den Norden und gegen den Süden, auch ins Nordreich hier, und hat angefangen, die Tempel und die Götzenbilder auf die Seite zu tun. Er ist radikal vorgegangen. Und heute muss ich sagen, wir haben vor allem eins Götzenbild, wo mir immer wieder Angst macht, auch für unsere Gemeinde. Und da möge es Gott schon Gnade schenken, dass wir das erkennen, bei uns selber, aber auch bei unseren Kind und bei unseren Enkelkind. Die Offenbarung schreibt uns vom sprechenden Bild. Und wenn ihr heute Besuch einladet, oder wenn man irgendwo an einem Essen ist, geht es manchmal nicht lang und dann haben zwei oder drei sprechende Bilder vor sich und töckeln schon wieder etwas um und machen etwas dort drin. Sind wir uns bewusst, wie viel Zeit das bei uns beansprucht? Wie viel Kraft und wie viel Spielraum, dass das Handy oder das iPhone oder wie ihr dem sagen wollt, in unserem Leben einnimmt? Das ist für mich Gefahr wie so ein Götz. Denn über diese Schiene kommt sehr viel. Dort wird die Frau vermarktet zum Lustobjekt der Männer und bei den Frauen sind es andere Sachen. Dort drin ist sehr viel Sünde und sehr viel Schutt und Schund. Und da ist auch die Frage, was machen wir mit dem Götz? Tun wir den auch an den Ort her, wo er hergehört? Oder lassen wir einfach unseren Tag der Abend füllen mit dem Konsum von dem. Auch Sport kann so ein Götz sein, Anerkennung. Ich könnte an manchen Punkten aufzählen, wo uns Gott einfach den Weg zeigen will, wo er uns aufmerksam machen will, durch den Geist Gottes, wo er uns auf die Gefahren hinweisen will, dass wir dort immer wieder bereit sind, einen Schnitt zu machen. Nicht, dass sie so feine Schiene nimmt und wir vor lauter Götz die Wahrheit nicht mehr sehen. Das ist so auf die Seite gekommen, wie hier bei Israel war Gott kein Thema mehr. Der Tempel war zu, den hat man nicht mehr gebraucht. Man hat sich selber versorgt und zu sich geschaut, wie man will. Darum ist er nach dem Abraumen von all diesen Götzen und von diesen fremden Altären ist er weitergegangen und hat angefangen, das Haus Gottes wieder aufzubauen. Das gehört zusammen. Das, was nicht dazugehört, abräumen, auf die Seite tun, aber das Haus Gottes wieder aufbauen, das soll immer Hand in Hand gehen. Und da gefällt es mir, ab dem Vers 8, den wir nicht gelesen haben, bis zum Vers 13, sehen wir, der Geldfluss ist uns dort beschrieben. Es ist interessant. Priester, wo sie die Kasse geleert haben sie den Werkmeister, den Verantwortungsträger, haben sie das ganze Geld gegeben. Und dann lesen wir, dass sie es den Handwerker und den Arbeiter weitergegeben haben. Also der Geldfluss war gegeben. Das ist weitergegangen. Und dann lesen wir dort, dass jeder nach Treue und Glauben gehandelt hat. Also in Anführungszeichen haben sie in der horizontalen Ebene nicht einmal müssen Rechenschaft ablegen. Das ist ähnlich, wie wir es heute als Prediger auch haben. Das ist ein grosses Vorrecht, ich schätze das. Wir müssen nicht Rechenschaft ablegen, welche Psyche und was ich die ganze Woche durchmache. Wir sind angestellt irgendwo in einem Vertrauen. Am Sonntag haben wir irgendeinen Auftrag, wo wir predigen. Und schon die Woche durch ist es einfach unsere Aufgabe, dass wir versuchen, zu der Gemeinde zu schauen und missionarisch aktiv zu werden, zu sein. Im Wissen, wir sind Gott verantwortlich. Wir werden immer mal Rechenschaft ablegen. Sie arbeiteten gewissenhaft. Und jetzt ist die Frage, wie macht ihr das? Wir sind alle zusammen, sind wir Mitarbeiter im Reich Gottes. Gottes. Wer durch den Schafstall eingegangen ist, ist ein Hirte von den Schafen. Und da möchte ich jedes ermutigen, dort, wo du siehst, dass in deinem Umfeld aus dem Haus Gottes eine Räuberhöhle gemacht worden ist, du sie im Gebet vorbereiten und nachher fangen an, aufräumen, so wie das der Geist Gottes zeigt. Und auch dort braucht es nachher die irdischen, die materiellen Mittel, aber es braucht Seelsorge, es braucht den missionarischen Dienst, es braucht Psych und so weiter. Einfach, was dir der Herr Jesus aufs Herz legt. Dass wir so wie ein Josia dran sind und dranbleiben, der hat das als junger Mann gemacht, hat er angefangen, den Tempel wieder aufzubauen. Mit den Möglichkeiten, die er hatte. Und nachher kommt das Wort Gottes wieder drin. Sie haben das wieder gefunden. Jetzt, wie das verloren gegangen ist, wissen wir nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass einer der gläubigen Priester, der war und gemerkt hat, wo gottlose König, einen und der andere, und die fragen dem nichts mehr danach. Der eine hat sogar die Bücher verbrannt, da hat er ein Buch versteckt. Er hat gesagt, das tue ich irgendwo verstecken, ich weiss wo, und dann ist der Mann gestorben und hat das Geheimnis niemandem weitergegeben, und das Buch versteckt gewesen und so nicht mehr vorgekommen. Und jetzt kommt es vor, wo es anfängt aufzuräumen. Das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist eine Macht, es hat eine Macht. Und damit komme ich zum zweiten Gedanken, der mir wichtig geworden ist, auch im Zusammenhang mit dem Josia. Der Josia war als König ein Mann, der hoch oben ist gestanden. Mit Ansehen, mit Macht. Und meistens sind das Herren, die sind arrogant und die sind stolz und hochmütig. Jetzt sage ich es jetzt ein bisschen plump und schwerfällig. Aber es ist viele so. Beim Josia nicht. Beim Josia lesen wir, wo er das Buch hat gehört, vorlesen. Und es kann sein, dass das fünfte Buch Mose war. Es kann aber sein, dass es die ganze Tora, also die ganzen fünf Bücher Mose waren. Aber es spielt nicht so eine Rolle, ob es nur das eine oder andere war. Wo ihm das vorgelesen worden ist, hat er die königlichen Kleider eingerissen und tut Buße. Buße ist bei uns ein Begriff, der ist oft, den muss man erklären, der wird falsch verstanden. Wenn ich falsch parkiere in einer Stadt oder verboten parkiere und ich komme, habe ich einen Einzahlungsschei unter einem Scheibenwischer. Das ist ein Bußzettel. Dann versucht mich die Polizei oder der unten geklebt hat, mich zu erziehen, dass ich das nächste Mal darauf schaue, wo ich den Karren herstelle. Das ist ein Bußzettel. Das kann ich zahlen und dann ist es erledigt. Aber Buß in der Bibel ist immer eine 180-Grad-Kehr. Dass ich von meinem falschen Weg mich abwende und den richtigen Weg einschlage. Und darum ist Buß in der Bibel hat viel tiefere Bedeutung, weder dass man sie heute langläufig so erwähnt. Und der Josia macht Buß, er sieht das und er kehrt um und er sagt, wir haben falsch gehandelt. Das heisst, er sieht sein Versagen. Er hat nicht das Gefühl, weil jetzt das Zeugnis Gottes über sein Leben gut war, ich kann meine Hände in Unschuld waschen, wenn ihr alle so wäret wie ich, sehe ich es heute anders aus in der Welt aus. Das war nicht sein Motiv. Sondern er hat gewusst, dass er bei seinen Entscheiden immer wieder Sachen sind, die nicht sauber gelaufen sind. Sachen sind, die wir besser machen können. Sachen sind, die man das nächste Mal anders macht. Und das gibt einem Mut nachher, wenn wir so Vorbilder haben, auch Buße zu tun. Dass wir nie zu hochmütig sind oder zu stolz und das Gefühl haben, wir hätten es nicht nötig. Wir wollen uns immer wieder demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Wir lesen das im Vers 19. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Das Wort Gottes hat immer eine Wirkung gehabt. Am Anfang in der Bibel, im ersten Kapitel, werden wir mit dem Wort konfrontiert. Er sprach und es ward. Das Wort Gottes ist in nichts geredet worden und dann ist etwas entstanden. Das Wort Gottes hat am Anfang noch keine Ohren gehabt, die gehört haben. Aber am sechsten Tag hat Gott nachher noch ein Geschöpf gemacht mit Ohren, die auf seine Stimme hören kann. Aber vorher ist sein Wort schon x-mal ist es gesprochen worden und immer ist etwas passiert. Und ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, weil das Wort Gottes am Anfang und nachher in deinem Leben, in meinem Leben, in der Gemeinde und bei der Seelsorge immer gleich ist. Und ihr könnt das, was am Anfang passiert ist, könnt ihr reinnehmen in euer Leben. Ihr könnt es in die Gemeinde, in die Steig der Gemeinde, aber auch heute reinnehmen und auch in die Seelsorge. Das Wort Gottes oder Gott schafft den Anfang. Er schafft durch einen unumschränkten, freien Willen. Auch das Zeugnis, das wir gehört haben, Gott ist allmächtig. Er schafft aus dem Nichts. Er schafft voraussetzungslos. Er schafft sinnvoll. Er schafft planvoll, zielorientiert. Er schafft und erhaltet durch sein Wort. Und dann Gott schafft mit dem Anfang Grundlage für alle weiteren Veränderungen. Und das ist auch in deinem Leben und in meinem Leben. Er will uns in die Heiligung führen. Und er hat mit der Wiedergeburt Grundlage geschaffen, dass er das nachher weitermachen kann, dass er uns weiterführen kann und immer mehr sein Bild umgestalten. Und er schafft mit dem Anfang auch die Voraussetzung vom Ende. Man könnte hier noch mehr Punkte aufzählen, ich bin mir bewusst, aber ich will es damit so bewenden. Der Josia hat etwas von dem erkannt und darum hat er Buße da vor Gott. Ist umgekehrt mit seinem Volk, mit seinem Haus, hat sich vollkommen kompromisslos Gott zugewendet. Und darum kommt noch der Schluss jetzt und da lese ich noch Vers 31 bis 33, wo ihm die Worte vorgelesen worden sind. Steht nachher, und der König stand auf seinem erhöhten Standort, das ist jetzt beim Tempel, und das ist vermutlich das Podest noch gewesen, wo der Salomo aufgerichtet hat und sich darauf Gott angebetet hat, das ist da geblieben, und jetzt ist der Josia auf dem oben. Und er steht dort, und er ließ alle in den Bund eintreten, die sich in Jerusalem und Benjamin befanden. Und die Bewohner von Jerusalem handelten nach dem Bund Gottes, des Gottes ihrer Väter. Und Josia entfernte alle Gräuel aus allen Ländern, in denen die Söhne Israels gehörten. Und er hielt alle dazu an, die sich in Israel befanden, den Herrn, ihren Gott, zu dienen. Alle seine Tage wichen sie nicht von der Nachfolge des Herrn, des Gottes ihrer Väter, ab. Die Bundeserneuerung, die Josia macht, ist ein Vorbild, ein Schattenbild auf die Bundeserneuerung, die später, nochmal 600 oder 700 Jahre später, Jesus gemacht hat. Da hat er einen neuen Bund geschlossen mit seinem Blut. Und er hat wieder Josia, er hat alle eingeladen, er steht dort und er ließ alle in den Bund eintreten, die sich in Jerusalem und Benjamin befanden. Und wir alle sind eingeladen in den neuen Bund vom Herrn Jesus. Wenn wir Jesus als unseren Erlöser angenommen haben, als unseren Fürsprecher, sind wir in den ewigen, einseitigen Bund von ihm eingenommen worden. Da sind wir Kind Gottes, wir sind seine Geschwister und so weiter. Und jetzt mit dem Vers möchte ich hören, mit dem letzten, wo steht, und er hielt alle dazu an, die sich in Israel befanden, dem Herrn, ihrem Gott, zu dienen. Er hielt alle an, ein anderer Übersetzer, Schlachter schreibt, er verpflichtete alle, er nötigte sie und so weiter. Also er hat ein Anliegen gehabt. Darf ich so sagen, er hat fast gar einen gewissen Druck gemacht, aber im Positiven. Und auch das ist heute etwas, das verpönt ist. Du musst die frei lassen. Wenn sie es nicht wollen, musst du sie sein. Du darfst ja nicht jemanden Druck machen. Und die Bibel sagt, er nötigte sie. Nochmal nachfragen, warum nicht? Und jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen und bei unseren Gemeinden, Gebetsstunde und Bibelstunde, schlecht besucht. So eine grosse Gemeinde. Wir freuen uns an denen, die kommen. Und die anderen wollen die jetzt auch von da aus nötigen. Ich will sie einfach ganz herzlich einladen und sagen, ihr verpasst etwas. Wir kommen nicht einen Moment zusammen, wo uns Gott nicht reich wird belohnen. Jede Zeit, jede Minute, die wir für ihn investieren, wird er uns einmal belohnen. Und irgendwie wette und wünschte, ich könnte euch den Blick für das geben, dass wir einfach die Zusammenhänge ein bisschen weiter sehen, weder das, was ich jetzt gerade vielleicht verpasse, wenn ich in die Gebetsstunde oder in die Bibelstunde komme. Und so wird jedes ermutigen, auch da in diesen Bereichen verbindlich mitmachen. Da sind wir nämlich den Jungen auch wieder ein Vorbild. Und schon kommt ein Jungs und dann sieht es ja, da ist ja überhaupt kein Jungs da und dann bleibt das nächste Mal auch wieder zurück und das ist schade. Jung und alt, in all diesen Anlässen, dass wir zusammenkommen, Gemeinde bauen und Gott verherrlichen und wir selber werden weitergeführt im Glauben und im Vertrauen auf ihn. Der Herr Jesus, er kommt bald. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für die Reformen, die wir miteinander anschauen dürfen in den vergangenen Monaten, wo wir immer wieder sehen, wie du einzelne König berufen hast, wie denen du begegnet bist und wie sie sich nachher mit dem Volk dir kompromisslos zugewendet haben. Herzlichen Dank auch für das schöne Vorbild, das uns da der junge König Josia gibt, wie er uns das vor Augen malt, wie er vorgegangen ist, kompromisslos. Hilf du mir, hilf du uns allen als Gemeinde, dass wir in all diesen Alltagsfragen, morgen wieder am Montag und dann in dieser Woche, einfach kompromisslos in deiner Nachfolge sind. Bei uns, wo jetzt der Glaube noch nicht viel kostet, aber es kann sein, dass es auch noch ändert, dass auch bei uns der Glaube auf eine Steuer wird, dass wir dann nicht müssen überlegen, will ich noch oder will ich nicht, sondern dass die Liebe zu dir so gross darf sein, dass es gar keine Frage ist, dass wir einfach sagen, aus Liebe zu dir, Herr Jesus, weil du dein Leben für uns gelegst, sind wir bereit, auch uns es für dich zu lassen. Und so bitte ich dich ganz speziell für die, wo der Glaube heute schon teuer ist. In all diesen muslimischen Ländern, in all diesen kommunistischen Ländern, Herr Jesus, du dort deine Kinder segnen, du sie bewahren und trägst sie durch. Amen.